Ich wünsche euch allen von ganzem Herzen ein gesegnetes, fröhliches Pfingstfest. Es ist für mich ein komisches Gefühl. Ich predige zwar praktisch jeden Sonntag, aber meistens vor Menschen, die ich nicht persönlich kenne. Und hier sind doch viele, die ich persönlich kenne. Schön, euch zu sehen. Ich weiß nicht, wer von euch schon einmal etwas von Watchman Nee gehört hat. Er war ein chinesischer Christ, geboren 1903, also im letzten Jahrhundert. Er hat viele Bücher geschrieben. Als ich zum Glauben kam mit 19 Jahren an Jesus Christus, habe ich einige seiner Bücher gelesen und die haben mich enorm stark geprägt. Ich konnte geistlich wachsen durch diese Nahrung. Er kam 1920, also mit 17 Jahren, zum Glauben an Jesus. Und er war total begeistert von diesem Jesus und was Jesus für ihn getan hat. Er war begeistert vom Evangelium und er hat es geteilt mit jedem, der ihm über den Weg lief. Und das hat ihm enorm viele Probleme eingebracht. Schlussendlich wurde er 20 Jahre hinter Gitter gesperrt. Einfach, weil er an Jesus geglaubt hat. Bevor das geschah, 1929, war er einige Zeit auf einer Tournee und hat überall Referate gehalten, Vorträge gehalten über diesen Jesus. Und dann kam er ziemlich erschöpft nach Hause in seine Heimatstadt und dann ist Folgendes passiert. Er beschreibt es mit folgenden Worten. Eines Tages, als ich am Stock die Straße entlang ging, sehr schwach und gesundheitlich in sehr schlechtem Zustand, begegnete ich einem meiner früheren College-Professoren. Er nahm mich mit in eine Teestube und wir setzten uns hin. Nachdem er mich prüfend betrachtet hatte, sagte er, ich verstehe das einfach nicht. Als Sie im College waren, haben wir sehr viel von Ihnen gehalten. Wir hofften, Sie würden etwas Großes erreichen. Und nun wollen Sie im Ernst behaupten, dass nicht mehr aus Ihnen geworden ist? Als ein Prediger? Bei dieser pointierten Frage musste ich gestehen, wäre ich zuerst fast zusammengebrochen und hätte am liebsten geweint. Meine Karriere, meine Gesundheit, es war alles dahin. Und nun wurde ich von meinem alten Professor so gefragt. Watchman Nee war ein Stück weit am Ende. Er war ausgelaugt, er war entmutigt, er fühlte sich total überfordert. Ich werde am Schluss der Predigt nochmals auf ihn zurückkommen, was ihm nachher durch den Kopf gegangen ist. Aber ich weiß nicht, vielleicht kennst du solche Situationen, wo du einfach den Boden unter den Füßen verlierst. Wo du das Gefühl hast, ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Ich pack das alles nicht. Ich kenne viele solche Gefühle. Und so mein normaler Zustand ist, dass ich das Gefühl der Überforderung habe. Ich fühle mich eigentlich immer überfordert. Aber ich habe gemerkt, geistlich ist das etwas Gesundes. Es hält in der Abhängigkeit von Jesus. Die Jünger hatten auch, die Nachfolger von Jesus hatten auch enorm viele Hoffnungen in diesen Jesus investiert. Sie hatten alles aufgegeben, sie hatten ihre Familien verlassen, sie hatten ihre Geschäfte verlassen, sind mit Jesus durchs Land getingelt, im Glauben, das ist der Messias, das wird der König der Juden werden und er wird ein Königreich aufrichten und wir gehören dazu. Und dann mussten sie miterleben, wie dieser Jesus verhaftet wurde, verurteilt, hingerichtet, beerdigt. Und für sie fiel eine ganze Welt zusammen. Haben wir uns getäuscht? Haben wir es aufs falsche Pferd gesetzt? Was ist eigentlich los? Das haben wir gefeiert, dann Karfreitag und Ostern, dann die Auferstehung. Jesus lebt. In der Zwischenzeit sind 7 Wochen vergangen. Das jüdische Fest der Wochen stand vor der Tür, das Shavuot. Dieses Fest wurde anfänglich als Erntedankfest gefeiert und im Laufe der Zeit rückte der Fokus immer mehr auf die Feier das die Juden gefeiert haben, dass Gott durch Mose ihnen das Gesetz gegeben hat. Und damit hat Gott dem Volk Gottes Weisung gegeben. Und die Leute waren begeistert davon und haben das gefeiert. Und zur gleichen Zeit spielte sich etwas anderes ab in Jerusalem. In einem Obergemach, die Häuser waren so gebaut, dass der größte Raum meistens direkt unter dem Dach war, weil da brauchte es keine stützenden Mauern mehr. Da waren 120 Menschen versammelt. Sie sprachen miteinander, sie beteten miteinander. Die Nachfolger von Jesus, die Jünger, die Apostel waren dort. Maria, die Mutter von Jesus, war dabei. Die Brüder von Jesus waren dabei. Und viele andere Männer und Frauen hatten sich versammelt, 120 Menschen. Was hatte diese Menschen zusammengebracht? Die Überzeugung, Jesus ist der Messias Gottes. Jesus ist unser Retter. Und dieser Jesus hat diesen Menschen einen bestimmten Auftrag gegeben, wie es jetzt weitergehen soll. Und dieser Auftrag hat diese 120 Leute vereinigt. Jesus war nämlich nach seiner Auferstehung 40 Tage lang seinen Nachfolgern immer wieder begegnet als Auferstandener. In unterschiedlichen Situationen. Einmal hat er sogar gebratenen Fisch gegessen mit einigen seinen Jüngern, um zu zeigen, dass sein Auferstehungsleib wirklich eine leibliche Identität hat. Und dann spielte sich bei diesem Essen Folgendes ab. Jesus sagte seinen Nachfolgern in Lukas Evangelium Kapitel 24, in den Versen 44 bis 47 Folgendes. Dann sagte er, Jesus, zu ihnen, erinnert euch an das, was ich euch angekündigt habe, als ich noch mit euch zusammen war. Alles muss sich erfüllen, was bei Mose, den Propheten und den Psalmen über mich steht. Jesus nennt die drei Teile, die die hebräische Bibel ausmachen. Die hebräische Bibel besteht aus Mose, dem Gesetz, den Propheten und den Psalmen, manchmal werden die auch Schriften genannt. Also Jesus sagt, alles muss erfüllt werden, was im Alten Testament für uns heute geschrieben steht. Ihr merkt, für Christen ist das Alte Testament nicht einfach etwas, das auf die Seite gelegt werden kann. Um das Neue Testament zu verstehen, müssen wir das Alte auch kennen. Wir müssen uns mit dem Alten Testament beschäftigen. Nun erklärt er ihnen die Worte der Heiligen Schrift. Also für ihn war das Alte Testament die Heilige Schrift. Er sagte, es steht doch dort geschrieben, der von Gott erwählte Retter muss leiden und sterben und wird am dritten Tag von den Toten auferstehen. Das hatten sie erlebt. Allen Völkern wird in seinem Auftrag verkündet, Gott vergibt jedem die Schuld, der zu ihm umkehrt. Und das soll zuerst in Jerusalem geschehen. Also Jesus sagt, ihr habt das alles erlebt, ist alles erfüllt worden und jetzt muss diese Botschaft allen Völkern auf rund um die Erde herum verkündet werden. Durch wen? Natürlich, durch seine Nachfolger. Und deswegen fährt er fort. Im nächsten Vers, so jetzt kann ich nicht mehr schalten. Kannst du mir helfen, Selina? So, jetzt. Ich werde den Heiligen Geist zu euch herabsenden, den mein Vater euch versprochen hat. Bleibt hier in Jerusalem, bis ihr diese Kraft von oben empfangen habt. Also um diesen Verkündigungsauftrag wahrnehmen zu können, brauchen die Jünger, die Nachfolger von Jesus, eine besondere Erfahrung. Sie brauchen die Kraft von oben, die zu ihnen kommen kann. Ich habe keine Ahnung, was die Jünger damals gedacht haben, als Jesus ihnen das alles so gesagt hat, aber ich hätte mich zumindest überfordert gefühlt. Was? Alle Völker der Welt? Und das verkündigen, werden die uns überhaupt glauben und so weiter und so fort? Da kommen ja ganz viele Fragen auf. Also Jesus hat eine große Anforderung an seine Nachfolger gestellt. Aus irgendeinem Grund kann ich immer noch nicht klicken. Vielleicht kannst du die nächste Folie zeigen. Die Apostel bekamen von Jesus den Auftrag, als Zeugen in dieser Welt zu leben. Und deswegen sagt er ihnen in Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Welt. Also nochmals die gleiche Botschaft. Der Heilige Geist wird euch helfen, dass alle Menschen rund um den Globus herum diese Botschaft hören. Und eure Aufgabe ist, Zeuge zu sein. Da müssen wir zuerst einmal klären, was ist ein Zeuge? Ein Zeuge ist kein Richter. Es ist nicht die Aufgabe eines Zeugen zu sagen, was wahr ist und was falsch ist. Der Zeuge ist auch kein Anwalt. Er muss es nicht dauernd verteidigen. Ein Zeuge ist jemand, der bezeugt, was er gesehen hat, was er gehört hat und was er erlebt hat. Mehr nicht. Das ist die Aufgabe von jedem Christen, einfach zu bezeugen, was Jesus getan hat. Was heißt jetzt Kraft? Warum brauchen wir dafür Kraft? Es ist ein bisschen ein Problem der Übersetzungen. Die meisten Übersetzungen übersetzen es mit Kraft und das stimmt auch. Aber dieses Wort hat eine andere Bedeutung und ich finde das eigentlich viel treffender. Es hat die Bedeutung von Befähigung. Der Heilige Geist gibt uns die Befähigung, als Zeugen in dieser Welt zu leben. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Jesus nimmt ganz gewöhnliche Menschen, gibt ihnen einen außergewöhnlichen Auftrag und schickt sie weg in alle Welt. Wir sehen, die Pfingsten ist eine Ausrüstung, die einmalig ist, die groß ist. Wir sollen Zeugen sein durch eine Befähigung, die wir bekommen haben. Die Ausrüstung ist also einmalig, die hat es vorher nicht gegeben. Wir kommen zurück jetzt an den Pfingstsonntagmorgen. Diese Leute, diese Nachfolger von Jesus waren in der großen Tempelanlage in Jerusalem versammelt. Da wurden an verschiedenen Orten Gottesdienste gefeiert. Und plötzlich passierte etwas Außergewöhnliches. Wir lesen davon in Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 4. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Und zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem einzelnen von ihnen niederließ. Und so wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie es der Geist eingab. Wir haben hier zwei Ereignisse, die einmalig sind. Das erste Ereignis ist das Kommen des Heiligen Geistes in diese Welt, um in Menschen zu wohnen. Und zwar für immer. Das gab es vorher noch nicht, während dem Alten Bund. Und durch das, dass der Heilige Geist kommt und in Menschen wohnt und diese Menschen plötzlich eine neue Gemeinschaft bilden, erleben wir den Geburtstag der Gemeinde Jesu. Jetzt ist die Frage, warum kommen da drei Erscheinungen mit dem Kommen des Heiligen Geistes? Also das Rauschen des Windes, das Erscheinen von Flammen, das Phänomen von Sprachen. Was hat denn das eigentlich zu bedeuten? Ich versuche das mal ein bisschen mit euch durchzugehen. Das Rauschen des Windes. Plötzlich hörten die Jünger, also es geht um die Ohren, plötzlich hörten die Jünger, dass da ein Sturmwind aufkam. Und dieser Sturmwind kam wahrscheinlich auf sie zu. Woher kam dieser Sturmwind? Vom Himmel her kam dieses Brausen von einem gewaltigen Sturm. Vom Himmel her ist im jüdischen Denken nicht von den Wolken da oben, von der Atmosphäre, sondern von Gott her. Aus der Gegenwart Gottes kommt jetzt der Heilige Geist zu den Nachfolgern von Jesus. Aber warum wird hier der Wind, der Heilige Geist jetzt mit einem Wind, mit einem Sturmwind verbunden? Nun, zum einen ist das hebräische und das griechische Wort für Wind dasselbe Wort, das dann auch mit Geist übersetzt wird. Also der Geist Gottes kommt wie ein Luftstoß. Und ich bin sicher, den Jüngern ging sofort eine bestimmte Begebenheit durch den Kopf, die sie mit Jesus erlebt hatten. Jesus war einmal im Gespräch mit einem Theologieprofessor, Nikodemus hieß der, und erklärte ihm Folgendes. Wundere dich deshalb nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Es ist damit wie beim Wind. Er weht, wo er will. Du hörst ihn, aber du kannst nicht erklären, woher er kommt und wohin er geht. So ist es auch mit der Geburt aus Gottes Geist. Jesus versuchte diesem Theologieprofessor klarzumachen, es reicht nicht, wenn du natürlich geboren wurdest, um mit Gott in Kontakt zu kommen. Du brauchst eine neue Geburt, eine geistliche Geburt, damit du ein geistlicher Mensch wirst, damit der Heilige Geist dann ständig in dir wohnt und dieser Heilige Geist die Verbindung ist zum Vater im Himmel. Du musst aus dem Geist Gottes geboren werden. Wie geschieht das? Wie wird ein Mensch aus dem Geist Gottes geboren? Das hat Nikodemus auch beschäftigt. Ganz einfach zusammengefasst. Wenn du dich an Jesus Christus wendest, im Vertrauen darauf, dass er der von Gott gesandte Erlöser in dieser Welt war, der gekommen ist, um an deiner Stelle ein Leben zu leben, das Gott gefällt, ein Leben ohne jede Zielverfehlung, ohne jede Sünde, um dann am Schluss seines Lebens durch seinen Tod all deine Verfehlungen, deine Zielverfehlungen, deine Schuld auf sich zu nehmen. Wenn du zu Jesus kommst und sagst, ich glaube, das stimmt, und ich bitte dich jetzt, dass du mir meine Schuld wegnimmst aus meinem Leben, dann wird Jesus genau das tun. Und wenn du ihn weiter bittest, dass er jetzt durch seinen Heiligen Geist in dein Leben hineinkommt, dann wird er das tun. Und du erlebst in diesem Moment dein Pfingsten. In diesem Moment kommt der Heilige Geist in dein Leben hinein und macht aus dir eine geistliche Person, ein Kind von Gott. Und ich muss wissen, dass das in meinem Leben passiert ist. Wenn du das nicht weißt, ob das jemals passiert ist in deinem Leben, dann ist heute Pfingsten für dich. Dann komm heute zu Jesus. Vertrau ihm dein Leben an. Der Heilige Geist wird in dein Leben hineinkommen und wird dein Leben umkrempeln im positiven Sinn. Jeder erlebt heute sein Pfingsten in dem Moment, wo er sich Jesus Christus hinwendet. Aus dem Geist Gottes geboren. Kommen wir zum zweiten Phänomen, die Erscheinung von Flammen. Also den Wind, den konnte man akustisch hören. Jetzt konnte man etwas sehen. Ja, wir gehen nochmals zum Text zurück. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließ. Ich weiß nicht genau, wie man sich das genau vorstellen muss, da jeder so eine Kerze auf dem Kopf. Aber auf jeden Fall war sichtbar, da ist der Heilige Geist auf jeden runtergekommen und er brennt. Feuer ist im jüdischen Denken oft ein Bild für Gottes Gegenwart. Und zwar für seine reinigende Gegenwart. Das heißt, wenn da sichtbar wird, dass der Heilige Geist jetzt auf Menschen gekommen ist, dann will diese Feuerzunge deutlich machen, der Heilige Geist kommt in dein Leben hinein, um es zu reinigen, um es zu verändern, um es mit Gott in Verbindung zu bringen. Das ist das Bild vom Feuer hier. Was geschieht, wenn Feuer und Wind zusammenkommen? Dann entsteht oft ein Flächenbrand, oder? Und genau das ist passiert an Pfingsten. Es gab einen Flächenbrand. Plötzlich gingen die Leute hinaus und andere Leute wurden angesteckt und die haben wieder andere angesteckt und die haben wieder andere angesteckt. Ich habe jetzt gerade die ganze Woche Missionsgeschichte studiert. Es ist unglaublich, was in den ersten 100 Jahren nach Pfingsten im Römischen Reich passiert ist. Das kann kein Historiker kann das erklären, wie das möglich war, dass sich der christliche Glaube dermaßen schnell ausgebreitet hat. Kommen wir zum dritten Phänomen, das Phänomen der Sprachen. Ich komme wieder zurück zum Text. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Was gab denn der Geist den Einzelnen ein? Sie konnten plötzlich in einer menschlichen Sprache sprechen, die sie nicht gelernt hatten. Davon träume ich mein Leben lang. Aber ich habe es noch nicht erlebt. Ich stell dir vor, ich begegne einem Iraner und ich kann einfach Farsi mit ihm reden. Also ich rede wahrscheinlich Berndeutsch, aber er versteht es dann in Farsi. Ist doch cool. Was steckt dahinter? Der Heilige Geist will uns sprachfähig machen, allen Völkern auf dieser Erde diese gute Nachricht weiterzugeben. Und das hat Verwirrung gestiftet, wenn wir den Text weiterlesen, Vers 7 bis 11. Da sagen jetzt die Leute, die Jünger, die da Pfingsten erlebt hatten, hörten, wie ist das möglich, riefen sie außer sich. All diese Leute sind doch aus Galiläa. Und nun hören wir sie in unserer Muttersprache reden. Ganz gleich, ob wir Parther, Meder oder Elamiter sind. Wir sind Juden oder Anhänger des jüdischen Glaubens, Kreter, Araber. Doch jeder von uns hört diese Menschen in seiner eigenen Sprache von den großen Taten Gottes reden. Wow. Wow. Das Ziel vom Heiligen Geist ist uns sprachfähig zu machen, dass wir dieses Evangelium, diese gute Nachricht von Jesus jedem Volk, jeder Nation, jeder ethnischen Gruppe auf dieser Erde weitergeben können. Und ich bin davon überzeugt, jetzt als Theologe, dass das Ganze noch einen tieferen Grund hat. Ich bin überzeugt, dass hier das Gericht von Babel rückgängig gemacht wird. Beim Turmbau zu Babel waren die Menschen eine Einheit. Sie sprachen alle die gleiche Sprache. Und dann haben sie sich verbündet, alle zusammen mit einem Ziel. Wir wollen uns selber verwirklichen. Wir bauen einen Turm bis in den Himmel hinauf. Wir werden uns an Gottes Stelle setzen. Und Gott hat das gesehen und hat das Gericht über die Menschen gebracht und hat ihre Kommunikation zerstört. Plötzlich redeten alle in unterschiedlichen Sprachen. Und sie konnten einander nicht mehr verstehen. Und so zerstreuten sich die Menschen überall hin. Und jetzt an Pfingsten geschieht genau das Gegenteil. Plötzlich verstehen die Menschen einander, obschon sie eigentlich die Sprachen gar nicht gelernt haben. Plötzlich entsteht eine völlig neue Einheit unter den Menschen durch den Heiligen Geist. Verstehen wir, da wird eine neue Gemeinschaft geboren, eine Gemeinschaft, in der nationale Grenzen keine Rolle mehr spielen, in denen religiöse Grenzen bedeutungslos sind, in denen die Herkunftsunterschiede völlig egal sind, in denen die Geschlechtsunterschiede nebensächlich sind, weil jeder Mensch gleich viel wert ist. Hier wird das Gericht von Babel rückgängig gemacht und es entsteht eine völlig neue Gemeinschaft ohne Grenzen. Und diese Gemeinschaft heißt Gemeinde Jesu Christi, egal wie dann die einzelne Gemeinde oder Kirche sonst noch heißt. Als Gemeinde müssen wir immer wieder darauf achten, wo stehen wir in der Gefahr, wieder Grenzen aufzurichten, die der Heilige Geist hier eigentlich an Pfingsten niedergerissen hat. Also, die Anforderung ist groß. Wir haben den Auftrag, als Zeugen von Jesus dieses Evangelium von ihm überall auf der Welt zu verkünden. Die Ausrüstung dazu ist einmalig, nämlich der Heilige Geist. Drittens, diese Ausrüstung muss benutzt werden. Sie muss eingesetzt werden, sonst nützt sie nichts. Also diese ganzen audiovisuellen Zeichen sollen uns zeigen, was passiert, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt und der Heilige Geist in ihm einzieht. Er wird von Neuem geboren. Er bekommt einen heiligenden Geist in sich hinein. Einen reinigenden Geist. Und wir werden sprachfähig gemacht, um dieses Evangelium weiterzubringen. Jetzt werden wir aber im Neuen Testament einige Male aufgefordert, als Jesus-Nachfolger, trachtet danach, dass ihr erfüllt seid vom Heiligen Geist. Wie ist jetzt das zu verstehen? Also wenn der Heilige Geist ja sowieso schon gekommen ist in mein Leben, dann muss ich ja nicht mehr bitten, dass er wiederkommt. Er ist ja da. Was soll ich jetzt damit mit erfüllt werden? Also wir werden nirgendwo aufgefordert im Neuen Testament, als Christen ein zweites Pfingsten anzustreben oder zu erwarten. Aber wir werden aufgefordert, danach zu trachten, dass der Heilige Geist uns erfüllt. Um was geht's da? Ich nehme eine Stelle hier aus der Pfingst. Aus dem Pfingstereignis, sie alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Paulus sagt den Christen in Ephesus Folgendes. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Paulus geht jetzt her und vergleicht Besoffenheit mit Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Wo ist jetzt da der Link? Der Link ist ganz einfach. je mehr ich trinke, Wein oder Schnaps oder Bier, desto mehr komme ich unter den Einfluss des Alkohols. Je mehr ich mich Gott öffne und hingebe, desto mehr komme ich unter den Einfluss des Heiligen Geistes, der in mir lebt. Die Frage ist nicht, wie bekomme ich mehr Heiliger Geist? Die Frage ist, wie bekommt der Heilige Geist mehr von mir? Das ist die entscheidende Frage. Ich kann nicht mehr Heiliger Geist bekommen, als ich Heiliger Geist habe, weil er ist eine Person und er ist Gott und er lebt in uns. Aber wie viel darf er von mir haben? Das ist die entscheidende Frage. Und das Interessante ist, dass Betrunkensein in zügelloses Verhalten führt. Das heißt, man verliert die Selbstkontrolle. Je mehr der Heilige Geist uns beherrscht, desto mehr Selbstkontrolle haben wir. Paulus sagt nämlich über die Auswirkungen vom Heiligen Geist in Galater Kapitel 5, Vers 22 folgendes. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Je mehr der Heilige Geist mich beherrscht, desto mehr Selbstbeherrschung habe ich. Also nochmals, um es auf den Punkt zu bringen. Es geht nicht darum, dass ich mehr Heiliger Geist bekomme, sondern es geht darum, dass der Heilige Geist mehr von mir bekommt, dass ich mich ihm ausliefere. Und deswegen hat Francis Schaeffer, er war ein sehr bekannter Theologe und Philosoph im letzten Jahrhundert, Folgendes gesagt. Die Schrift betont, dass große Ereignisse durch Geringes geschehen können, wenn das Geringe wahrhaft Gott geweiht ist. Im wirklich geistlichen Sinn gibt es keine bedeutenden oder unbedeutenden Menschen, sondern lediglich Geweihte oder Ungeweihte. Also es kommt nicht darauf an, wie hoch deine Bildung ist. Es kommt nicht darauf an, wie begabt du bist. Im Kern kommt es darauf an, wie geweiht du bist. Gott geweiht. Jetzt gibt es ein Problem. Das Problem ist, du hast das nie in der Tasche. Dieses Spiel beginnt jeden Tag von vorne. Jeden Tag. Jeden Tag bist du geneigt und bin ich geneigt, dem Heiligen Geist ein Revier wegzunehmen. Jeden Tag sind wir aufgefordert und herausgefordert, ihm wieder den Raum zu geben. Und es hört nie auf, bis wir auf der anderen Seite sind. Nun, die ersten Christen, sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Zuerst haben alle gesprochen und alle haben die großen Taten Gottes in ihrer Muttersprache gehört. Und dann hat Petrus gepredigt. Also wenn ich die Predigt lese, okay, eigentlich nichts Besonderes. Aber es war etwas Besonderes. Die Leute waren so betroffen, dass sie fragten, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und das ist der Heilige Geist, der das bewirkt, wenn eine solche Frage auftaucht im Leben eines Menschen. Das ist der Heilige Geist. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und Petrus sagte, kehrt um. Kehrt um und glaubt an den Messias. Und 3000 Menschen kamen zum Glauben an Jesus an diesem Pfingstsonntag und ließen sich, um ihren Glauben zu bezeugen, sofort taufen. Und das waren Menschen aus dem gesamten Römischen Reich. Und die sind dann nach Pfingsten nach Hause gegangen und was haben sie dort getan? Sie haben als Zeugen von Jesus gelebt. Und es standen überall im Römischen Reich Gemeindefilialen. In Antiochien, in Alexandrien, in Ephesus, in Philippi, in Korinth, in Athen, in Thessalonich, in Rom und so weiter und so fort. Das Evangelium hat sich schlagartig ausgebreitet, weil all diese Leute jetzt die Ausrüstung hatten, als Zeugen von Jesus in dieser Welt zu leben. Es gibt einen weiteren Knackpunkt. Ich versuche das mal mit einem historischen Beispiel deutlich zu machen. Ein Bild, das mich seit 30 Jahren in meinem Glaubensleben stark begleitet und mich immer wieder ermutigt. Jan Paderewski, ein sehr bekannter Pianist, hielt in New York in einem großen Saal mit 4000 Leuten ein Konzert ab. Eine Mutter ging mit ihrem 9-jährigen Sohn zu diesem Konzert in der Hoffnung, dass dieser 9-jährige Sohn dann in einen Motivationsschub bekommt, um zu Klavier zu spielen zu Hause. Und jetzt warteten sie, bis das Konzert beginnt. Der 9-jährige, wie halt 9-jährige so sind, oder? Die herumgezappelt und ihm war einfach langweilig. Plötzlich rannte er auf die Bühne, öffnete den Flügel und fing an, da stümperhaft irgendwas zu spielen. Er konnte es ja noch nicht wirklich. Die ganzen Zuschauer waren hell entsetzt. Die Mutter auch, aber die war noch gelähmt dazu. Die wusste einfach nicht, was sie tun sollte. Und Jan Paderewski war hinter der Bühne und hat diesen Tumult mitbekommen, ist nach vorn gekommen und hat die Situation versucht einzuschätzen, ist ihm sofort gelungen. Dann ging er zu diesem Klavier hin, kniete sich neben diesen Jungen nieder und sagte, spiel weiter, Junge, spiel weiter, einfach weiter, weiter. Und er improvisierte um dieses stümperhafte Gespiele herum ein fantastisches Stück. Und Jan sagte dem Jungen immer wieder, spiel einfach weiter, dein Job ist nur weiterzuspielen, nicht aufhören, nicht aufhören. Am Schluss gab es Standing Ovation, die Leute waren hell begeistert von diesem Kunstwerk, das daraus entstanden ist. Jan Paderewski hat eigentlich das getan, wozu der Vater den Heiligen Geist gesandt hat. Er ist unser Beistand. Er ist der, der uns unter die Arme greift. Er ist der, der aus unserem stümperhaften Herumklimpern etwas Schönes machen kann. Etwas Wertvolles, etwas Beeindruckenderes. Und was ist jetzt der Knackpunkt? Ihr Lieben, der Knackpunkt ist, dass wir meistens dann, wenn wir sollten, auf die Bühne rennen und anfangen zu spielen, es nicht tun. Und wenn ich sitzen bleibe, brauche ich den Heiligen Geist nicht. Ich erlebe ihn, wenn ich auf die Bühne gehe und beginne. Und ich kann euch aus meiner Erfahrung sagen, ich habe hunderte Male erlebt, dass ich fast gestorben bin und erst dann hat der Heilige Geist eingegriffen und etwas draus gemacht. Aber ich kann euch tausende von Situationen erzählen, wo ich sitzen blieb, wo ich genau wusste, eigentlich hätte ich jetzt auf die Bühne gehen sollen. Das Problem beim Heiligen Geist ist, wir erleben ihn erst dort, wo wir ihn wirklich nötig haben. Das heißt, wir müssen uns auch in Situationen bringen lassen, wo das notwendig ist. Und das ist gerade im Bereich von als Zeuge von Jesus in dieser Welt zu leben der Fall. Wie oft schweigen wir, wenn die Bühne frei wäre, wir reden könnten? Wie oft verpassen wir jemandem etwas Gutes zu tun, weil wir gerade mit uns selber beschäftigt sind? Wie oft vergessen wir, jemanden zu ermutigen, weil wir eigentlich auf eine Ermutigung von jemand anderem warten? Der Heilige Geist ist uns gegeben, dass wir als Zeugen von Jesu leben können in unseren Familien, in unserer Verwandtschaft, in unserer Nachbarschaft, an unserem Arbeitsplatz, in unserer Schule, dort, wo wir unsere Freizeit verbringen. Überall haben wir die gleiche Ausrüstung, die die ersten Christen hatten, zur Verfügung. Nutzen wir die Bühne, egal wie stümperhaft das auch ist. Das wünsche ich uns allen zu diesen Pfingsten. Und ich komme jetzt zurück zu Watchman Nee. Es geht weiter, sein Text, aber im nächsten Augenblick schon erkannte ich wahrhaft, was es bedeutet, dass der Geist der Herrlichkeit auf mir ruhte. Bei dem Gedanken, mein Leben für meinen Herrn ausschütten zu können, wurde meine Seele buchstäblich von Herrlichkeit überflutet. Ich konnte still aufblicken und sagen, ich preise dich, Herr. Dies ist das Beste, was überhaupt möglich ist. Der Weg, den ich gewählt habe, ist der richtige. Diese Gewissheit wünsche ich euch allen und mir auch. Ich will beten. Danke, Vater im Himmel, für das Riesengeschenk des Heiligen Geistes. Danke, dass du uns damit etwas von dir selbst gegeben hast. Wir haben das ganze göttliche Potenzial zur Veränderung in uns durch den Heiligen Geist. Danke, Vater, für dieses wunderbare Geschenk. Und wir bitten dich, dass du deine Herrschaft in uns ausbreitest, dass wir wirklich alle mit deinem Geist erfüllt sind und als geisterfüllte Zeugen von Jesus durch unseren Alltag gehen. Gib uns die Gnade dazu. Amen.